Moin und herzlich willkommen zu unserer 27. Folge von Lehrreiche Hochschulinnovation. In unserem Podcast geht es ja darum, wie das Neue und warum das Neue in die Hochschullehre kommt oder manchmal eben auch nicht. Heute wollen wir uns dem Thema Bewegung widmen und schauen, welche Auswirkungen Bewegung auf das Lernen hat. Wir, das sind neben mir Franz Vergöhl, wie immer auch Ronny Röwert. Und heute haben wir Dr. Isabella Bug zu Gast. Isabella ist Leiterin des Competence and Career Centers der Hochschule Rhein-Main und sie ist uns durch zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, weil sie, wie wir selber auch in unserem Podcast, ständig Ausschau hält nach Innovationen in der Hochschullehre und diese über ihr LinkedIn-Profil und ihren Blog, aber auch durch eigene Fortbildung innerhalb der Community teilt und quasi so weiterentwickelt. Und zum anderen, weil sie auf diesem Weg über das Thema Bewegung gesprochen hat und wie Lernen und Bewegung zusammenhängt. Deswegen freuen wir uns sehr auf das heutige Gespräch und Isabella, schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr zwei. Vielen, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast.
Genau, Isabella, du hast, wir wollen mal ganz breit einsteigen quasi. Also natürlich bewegt dich quasi jetzt im doppelten Sinne, wie wir innovativer werden, reformfähig sind als Hochschule, aber auch in der Lehre. Warum ist dir das so wichtig? Wir könnten ja auch einfach alles so machen, wie wir es doch eigentlich ganz gut machen und das wäre weniger anstrengend und würde weniger Bewegung ins System geben und wir könnten einfach die Prozesse so durchlaufen lassen, wie wir Studierende ausbilden und wie wir uns selbst weiterbilden.
Ja, ich glaube, das sind verschiedene Anknüpfungspunkte, weshalb ich denke, warum das nicht genau so bleiben sollte. Beziehungsweise natürlich läuft einiges auch jetzt schon sehr, sehr gut. Das finde ich auch immer schwierig, dann alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, Hochschullehre muss innovativer werden, muss besser werden. Auf der anderen Seite ist es aber ja zum einen so, dass Stillstand meistens nicht gerade förderlich ist für das System. Abgesehen, also dass Stillstand einfach an und für sich nicht gut ist, aber zum anderen leben wir natürlich in einer Welt, in der alles andere als Stillstand vorherrscht. Wir leben in einer Welt, die wahnsinnig dynamisch ist, wo wahnsinnig viel Neues passiert. Und ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Future Skills, das heißt, habe da einen großen Anknüpfungspunkt, warum wir Innovationen der Hochschullehre brauchen, warum wir eben nicht die gleiche Lehre machen können, wie sie noch vor 10, 15, 20 Jahren gemacht wurde. Zum anderen, und ich glaube, das ist auch so der Punkt, der für das, worüber wir heute auch sprechen möchten, am wichtigsten ist, ist das Thema, dass wir ja an Hochschulen sind, wo ja auch Forschung passiert und wo Ergebnisse dazu erbracht werden in verschiedenen Disziplinen, nicht nur in der Hochschuldidaktik, Erziehungswissenschaft, Pädagogik, sondern auch in anderen Disziplinen, die damit zusammenhängen oder auch in interdisziplinären Projekten. Und dass ich es immer schade finde, wenn wir auf der einen Seite die Sachen, die uns für unser Fach passen, die dort in der Wissenschaft herausgefunden werden, wenn wir die einfach übernehmen für unsere Lehre, aber ansonsten dann sozusagen die Scheuklappen aufsetzen und nicht schauen, was sonst passiert. Und wenn wir da heute uns über das Thema Bewegung unterhalten, dann ist das ein ganz großes Thema, wo es einfach so viele Forschung dazu gibt, aus den Neurowissenschaften, aus den Bewegungswissenschaften, aus der Lernforschung. Und dass ich da das Gefühl habe, dass vieles gar nicht rezipiert oder vielleicht rezipiert, aber trotzdem ignoriert wird.
Und ich finde es interessant, dass du Scheuklappen sagst. Also als würde man sehr freigeistig, sehr offen, sehr innovativ, manchmal auch quasi die Grenzen der eigenen Disziplin herausfordernd unterwegs sein in der Forschung. Das wird ja auch, sonst würde man ja gar nicht angenommen werden bei Tagungen oder in Journals und dergleichen, wenn man nur das Bestehende irgendwie rezipieren würde. Aber wie kommt es, dass man quasi vormittags forscht und innovativ ist und coole Calls in irgendwelchen DFG-Projekten hat und um 13 Uhr dann im Hörsaal ja doch das Lehrbuch häufig aufklappt? Liegt das daran, dass man sich auf dem Weg dahin zu wenig bewegt oder woran mag das liegen?
Also ich kann vielleicht hier aus meiner eigenen Praxis sprechen. Ich war auch mal in der Fachlehre tätig, während ich promoviert habe in der germanistischen Linguistik. Und wenn ich da jetzt zurückblicke, wie ich damals gelehrt habe, dann schäme ich mich dafür. Und ja, also so selbstkritisch, woran lag das damals, um das vielleicht auch übertragen zu können auf andere. Und um aber gleichzeitig, und das finde ich so wichtig, auch Empathie zu haben für die Fachlehrenden, die wir mitnehmen wollen. Und wo wir dann schnell aus unserer Perspektive, aus dem überfachlichen Bereich, aus der Hochschuldidaktik schnell sie verdammen. Und bei mir war es eben damals so, wie es bei vielen anderen ja auch ist, 50% Stelle am Lehrstuhl. Ich musste Lehre machen, aber eigentlich wollte meine Doktormutter nur Ergebnisse für meine Promotion sehen. Und ging es nur darum, und Lehre, naja, hat man irgendwie noch so aus dem Ärmel geschüttelt, so ein bisschen. Kurse zu besuchen beim Zentrum für Hochschuldidaktik habe ich damals gemacht, aber mehr so im Geheimen, weil das eben auch nicht gutiert war. Und ich glaube, das ist so ein großer Punkt. Und jetzt auch unabhängig von, ich meine, auch wenn man fertig ist, dann mit der Promotion geht es ja immer weiter. Und das, was zählt, sind einfach ja immer noch oft die eingeworbenen Gelder, die Publikationen. Und warum soll ich mich dann eben noch in die Lehre reinbegeben? Warum soll ich da mir Gedanken darüber machen, wie ich es besser machen kann, wenn das eigentlich am Ende gar nicht zählt?
Community Werbeblock.
Hallo, hier sind Yannick und Katharina vom Team der Turn-Konferenz 2024. Wir wollten euch heute mal unsere Konferenz, die am 14. und 15. November in Berlin stattfindet, vorstellen. Im Moment läuft unser Call. Bis wann noch, Katharina?
Der läuft bis zum 12. April. Wir suchen Beiträge für partizipative Formate wie Kurzpräsentationen, Workshops, World Cafés und Praxisdiskurse. Und wir sind gespannt auf eure Einreichungen. Wir haben schon viele tolle Ideen und Konzepte erhalten, sind aber gespannt darauf, was jetzt noch in den nächsten 2 Wochen dazukommt.
Wir haben 4 verschiedene Thementracks, zu denen wir Einreichungen suchen. Einmal Räume und Lernumgebung. Da geht es um die Bedeutung von physischen und digitalen Lernumgebungen für Lernprozesse und Bildungsbeziehungen. Zukunftskompetenzen und Strukturen. Da konzentrieren wir uns auf die Notwendigkeit, Lehrpläne und Bildungsansätze kontinuierlich innovativer und moderner zu gestalten. Dann suchen wir Beiträge zu KI und Technologie. Da wollen wir besonders auf die Herausforderungen und Möglichkeiten schauen, die sich aus dem Einsatz neuer Technologien in der Lehre ergeben. Und einen 4. Track zu Wissenschaft und Gesellschaft. Der soll die Bedeutung von Gleichberechtigung und Zugänglichkeit in der Bildung betonen und auf die Verbindung zwischen Lehre, Wissenschaft und Gesellschaft schauen.
Des Weiteren haben wir ein Wildcard-Format. Hier finden besondere Einreichungen außerhalb des vorgegebenen Formatrahmens die Möglichkeit, über eine Wildcard auf der Turn 24 präsentiert zu werden. Yannick, was ist denn in diesem Jahr besonders an der Turn-Konferenz? Was machen wir in diesem Jahr anders?
Wir als German U15, der Verbund 15 forschungsstarker Universitäten, arbeiten ja an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und wollen dieses Jahr die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den politischen Entscheidungsträgern ins Gespräch bringen. Wir wollen einen offenen Diskussionsraum schaffen, wo wir nicht nur über Innovationen in der Lehre sprechen können, sondern auch über die notwendigen Rahmenbedingungen, die wir für gute Lehre und die Ausbildung der Fachkräfte von morgen benötigen. Katharina, wo würde ich denn noch mehr Informationen über die Turn-Konferenz finden?
Du kannst dich auf unserer Webseite www.turn-conference.org informieren. Wir stehen natürlich auch für Fragen per E-Mail oder per Telefon zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie und euch. Wir hoffen, wir haben euch neugierig gemacht und freuen uns auf eure Einreichungen sowie eure Teilnahme am 14. und 15. November auf der Turn-Conference.
Community Werbeblock.
Und was hätte dir rückwirkend geholfen? Also du bist ja jetzt genau in der Position, wo du auch mit anderen Lehrenden und Hochschulmitarbeitenden versuchst, doch daran was zu verändern. Was hätte dir denn nachträglich quasi geholfen, um dich aus diesem, zugespitzt stiefmütterlichen Behandlung der Lehre herauszuholen und dich anders zu motivieren?
Also zum einen würde ich sagen Niederschwelligkeit. Ich glaube, das ist auch etwas, wo ich heute auf jeden Fall auch noch drauf kommen möchte in unserem Podcast. Thema Bewegung, wie man das auch niederschwellig in die Lehre integrieren kann. Denn wenn ich dann mal versucht habe, mich irgendwie so ein bisschen einzulesen, dann war direkt alles so groß und so, ich muss alles umstellen. Und da wirklich auch mehr zu sagen, okay, ich mache jetzt in diesem Semester gehe ich den kleinen Schritt und im nächsten Semester gehe ich den kleinen Schritt. Also das hätte mich auf jeden Fall sehr motiviert, einfach zu sehen, ich kann das auch in nicht so ewig langer Zeit schaffen. und zum anderen aber natürlich auch der entsprechende Support von oben, in dem Fall von meiner Doktormutter, dass da eben auch, dass nicht nur Betreuungsgespräche für die Dissertation stattgefunden hätten, sondern zum Beispiel auch Betreuungsgespräche für die Lehre, dass das auch reflektiert worden wäre, dass das auch im Kollegium Standard gewesen wäre, nicht nur Forschungskolloquien abzuhalten, sondern vielleicht auch Lehrkolloquien oder was auch immer. Aber dass man einfach so, ich meine, Interaktion ist das Allerwichtigste. Und wenn das in meinem unmittelbaren kollegialen Umfeld keine Rolle spielt, ist es natürlich auch schwierig, wenn ich selbst jetzt, ja, vielleicht nicht die zeitlichen Kapazitäten habe, dann da auch noch tiefer reinzugehen. Und das Dritte, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, für mich war das damals, aber einfach auch, weil ich das aus meinem Umfeld immer so gespiegelt bekommen habe. Und das ist auch ein Punkt, was ich mir so auf die Flagge geschrieben habe, was ich heute so wichtig finde. Es war alles so eine Spielerei, sage ich mal. Also Lehre und irgendwelche Methoden. Bei uns war das dann immer das Lächeln über die Fishbowls. Das war irgendwie immer unser Thema für gute Lehre. Ach ja, dann machen wir einfach noch eine Fishbowl rein und dann ist das schon super. Und da aber zu sehen, und das sehe ich so ein bisschen auch als meine Mission an, die ich im Kleinen umzusetzen versuche, zu sagen, Moment mal, es gibt eine entsprechende Forschung dahinter. Es gibt Forschung dazu, wie Lernen funktioniert, lernpsychologische Forschung. Daran können wir uns bei unserer Lehre orientieren. Es gibt enorm viele Studien zum Thema, wie gute Lehre funktioniert. Und es ist keine Larifari-Wissenschaft, die irgendwie, ja, also wisst ihr, was ich meine? Einfach so dieses Spielerische, dieses, ach ja, gerade auch beim Thema Bewegung kommen wir bestimmt auch später noch dazu, dann muss ich mich da irgendwie zum Affen machen und eigentlich geht es doch nur um den Inhalt. Die Studierenden brauchen den Inhalt und der Rest ist egal. Und da wirklich auch zu sagen, hier sind die Gütekriterien, die ihr an Forschung in eurem Fach anlegt. Und genau diese Gütekriterien werden auch an Forschung im Bereich Lehren und Lernen angelegt. Und auch dazu gibt es Studien, die man rezipieren kann und ja, wo es einfach Evidenzen gibt.
Ja, und um auch die Brücke zu unserem heutigen Hauptthema zu schlagen, du hast ja quasi dich dafür ja lautstark eingesetzt in deinem Blog gegen die Stillsitzlehre, also Bewegung in die Lehre zu bringen. Und meinem einfachen Dafürhalten nach ist häufig so, dass man sagt, naja, die Lernergebnisse, die Kompetenzorientierung, das, was in den Prüfungen abgefragt wird, steht ja fest, ist ja eigentlich dann eben spielerisch und egal, ob ich das jetzt mit Klebepunkten oder Kreisen oder wie auch immer ich das mache, das Ergebnis steht ja fest. Also vom Ergebnis her gedacht, würde man nur den Prozess verändern. Aber ich glaube, häufig gewinnt man auch Lehrende, indem man sagt, dass tatsächlich auf der Kompetenzebene sich was verändert, vielleicht nachhaltiger, das wirksam ist, was man vermitteln möchte. Und da wäre eben die Frage, du würdest natürlich wahrscheinlich auch dafür eintreten, dass Bewegung nicht nur einfach den Prozess verändert, dann bewegt man sich halt und lernt dabei anders, sondern vermutlich ja auch die Vermittlung und nachhaltige Verankerung der Fachkompetenzen, die man ja fördern möchte. Kannst du uns vielleicht einen ersten Einblick geben, warum du denkst, dass Bewegung da nicht nur einfach einen Prozessunterschied macht, sondern auch das Ergebnis verbessert bei der Lehre, bei den Kompetenzen der Studierenden?
Ich glaube auch, dass man da gar nicht so strikt trennen kann zwischen Prozess und Produkt am Ende. Also ich komme aus der Schreibdidaktik und da ist auch immer die große Frage, Schreibprozess oder Schreibprodukt, was fördern wir am Ende? Und ich glaube, man kann diese Dichotomie da gar nicht so stark aufmachen, denn wenn ich den Prozess unterstütze, begleite, wenn ich den Prozess metakognitiv überwache, wie auch immer, dann wird eben auch das Produkt am Ende besser. Und von daher, genau, würde ich da jetzt auch gar nicht so sehr, also ja, schon auch auf das Produkt eingehen, auf die Kompetenzen am Ende. Aber ich glaube, natürlich, wenn ich einen anderen Prozess habe, einen Prozess, der mit dem, wo viel stärker damit einhergeht, dass die Studierenden eine höhere Aufmerksamkeit haben durch die Bewegung, dass die Studierenden zu einer ganz anderen Auseinandersetzung mit den Gegenständen angeregt werden im Sinne der Embodied Cognition, kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, dann ist natürlich auch das Produkt am Ende besser. Dann habe ich ein nachhaltigeres Lernen. Und wenn wir das jetzt nochmal breiter sehen, so das Thema Bewegung in der Lehre ist ja quasi, wir fördern auf der einen Seite dadurch das Lernen, Das ist einfach nachgewiesen, dass wenn ich Bewegung in die Lehre integriere, dass das Lernen, das studentische Lernen dadurch gefördert wird. Und auf der anderen Seite fördern wir dadurch aber auch die Gesundheit, also die Gesundheit der Studierenden, die körperliche Dimension sozusagen, also dass wir so ein ganzheitliches Lernen haben und vom Menschen nicht nur das Gehirn sehen, nicht nur irgendwie Brains on Sticks, also nicht nur Gehirne auf Stäben, der Rest ist egal, sondern wir fördern das Ganze. Und das hat natürlich dann wieder was mit dem Thema zu tun, wenn ich insgesamt gesünder bin, dann kann ich natürlich auch wiederum besser lernen, besser Leistung erbringen und so weiter und so fort.
Ja, ich finde, für mich klingt das sofort überzeugend. Ich bin auch jemand, der sich gerne bewegt, der nichts gegen Bewegung hat. Auch wenn ich so, wenn ich selber in Workshops sitze, immer ein bisschen erstmal kritisch gucken würde, wahrscheinlich, wenn es jetzt heißen würde, wir machen mal eine soziometrische Aufstellung. Stimmt ihr zu, stimmt ihr nicht zu, wo verortet ihr euch oder sowas? Aber nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass sich das positiv auf das Lernen auswirkt. Gibt es das öfter in deiner Wahrnehmung, dass Leute Vorurteile dagegen haben und sagen, ja, mag ja sein, aber nicht bei mir, die können sich ja woanders bewegen?
Ja, also erstmal würde ich sagen, dass die Vorurteile nicht nur auf Seiten der Lehrenden da sind, sondern auch auf Seiten der Studierenden. Deswegen würde ich da jetzt mal so ein bisschen trennen. Ja, auf Seiten der Lehrenden, es ist so, dass ich die meisten Seminare, die ich aktuell gebe, die mache ich im Bereich Hochschuldidaktik und zwar im Kontext von künstlicher Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten oder künstliche Intelligenz in Studium und Lehre. Und da habe ich primär eben mit Lehrenden zu tun. Und ich habe außerdem primär Online-Veranstaltungen. Und wenn ich da mit dem Thema Bewegung komme, dann merke ich direkt, dass sozusagen die Gesichter zusammenfallen, um das mal so zu sagen, nach dem Motto, naja, was will denn die von mir? Ich möchte hier einfach was mitnehmen für meine Lehre und möchte nicht zwischendurch irgendwie den Hampelmann spielen. Und deswegen mache ich auch direkt zu Beginn der Veranstaltungen einen Disclaimer, in dem ich sage, Bewegung wird hier integriert. Ich begründe das dann auch noch, mache ich gleich. Aber keine Sorge, es geht nicht darum, dass Sie den Hampelmann machen müssen. Also das sage ich auch genau so, weil das ja oft das Vorurteil ist. Was ich außerdem mache inzwischen bei meinen Seminaren, ist, dass ich den Lehrenden oder einfach den Teilnehmenden im Voraus, wenn ich ihnen sowieso Informationen zum Seminar zukommen lasse, vorbereitende Aufgaben, so im Sinne von Flipped Classroom, dann schicke ich ihnen auch einen One-Pager mit zum Thema Bewegung in der Lehre, bewegte Lehre und habe da auch einen Abschnitt zum Thema irgendwie so für Skeptikerinnen und Skeptiker, warum sollte ich mich darauf einlassen? Und da ist so mein in Anführungszeichen Totschlagargument immer das Thema, naja, ansonsten, Sie sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ansonsten achten Sie ja auch darauf, quasi, was ist evidenzbasiert. Und hier gibt es einfach eine große Evidenzbasierung. Es gibt viele Studien. In diesem Sinne ist das ja kein Kindergarten. Also auch dieses Wort Kindergarten verwende ich dann immer, weil das das Vorurteil ist. Auf Seiten der Studierenden gibt es auch große Vorurteile. Da ist immer die große, ich meine, das ist bei Lehrenden auch da, aber bei Studierenden eben auch, ist auch die große Angst, sich zu blamieren. Und ich bin ja Leiterin des Competence and Career Center und wir sind zusammen mit dem Hochschulsport und zwei anderen Einrichtungen sind wir das Lehr-Lern-Zentrum der Hochschule Rhein-Main, sodass wir seit 2 Jahren, dass ich seit 2 Jahren auch eine viel stärkere Verbindung zum Hochschulsport habe. Und das bekomme ich eben auch so mit von der Kollegin, die dort für den Pausenexpress zuständig ist, das heißt, die explizit in Seminare geht, um Studierende zum Bewegen einzuladen. Und die sagt wirklich, also und das kann ich selber so nicht sagen, aber das sagt sie, sie ist Sportwissenschaftlerin, dass einfach auch so sie wirklich merkt, dass die Bewegungsfähigkeit der Studierenden einfach stark nachgelassen hat. Und dass da wirklich auch, wie sie sagt, teilweise einfachste Übungen schon nicht mehr ausgeführt werden können. Oder dass die Studierenden direkt sagen, ich habe Rücken, ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich kann das nicht mitmachen. Und da ist eben diese Angst da, sich zu blamieren vor den anderen, aber auch dieses generelle, ich glaube auch so eine generelle Haltung, die eben durch viele Lehrende leider immer noch befördert wird. Ich komme rein in den Seminarraum. Das ist meine erste Bewegungsaktivität. Ich setze mich hin. Dann sitze ich, werde berieselt, bekomme Informationen und nach 45 Minuten oder nach anderthalb Stunden stehe ich wieder auf und gehe. Das ist meine zweite Bewegungsaktivität im Rahmen dieses Seminars. Und dann eine völlige Verwirrung da ist, wenn ich auf einmal während des Seminars aufstehen muss. Das heißt, dass einfach auch so die Gewohnheiten da überhaupt noch nicht etabliert sind und dass deswegen daraus dann wiederum natürlich auch Vorurteile resultieren.
Aber selbst wenn ich an mich selber denke oder an andere, dieses Blamieren, woher das kommt, so richtig bin ich da noch nicht fündig. Also das sagst du ja, das kennen wir auch ja selber, auch anekdotisch, also entweder bei uns oder bei Kolleginnen oder Kommilitoninnen. Woher mag das kommen? Gibt es da irgendwie Forschung oder auch aus deiner persönlichen Beobachtung, hast du da Argumente, die das vielleicht so ein bisschen rekonstruieren können? Liegt es daran, dass wir Schulsport immer so 10% mögen, 90% freuen sich, wenn es vorbei ist? Jetzt mal einfach ausgedrückt, kommt das daher? Woher mag das kommen? Was denkst du? Diese Peinlichkeit, die da mitschwingt?
Ich glaube, dass das sehr stark so historisch und damit auch kulturell bedingt ist. Ich habe in dem Kontext Bewegungen in der Lehre auch nochmal so ein bisschen recherchiert, warum ist das eigentlich so, dass das so ein ja leicht belächeltes, sich für schämendes Thema ist. Und ich fand das ganz spannend, weil das alles letztlich auf René Descartes zurückgeht, der ja so diese Trennung hatte zwischen Körper auf der einen Seite und Geist auf der anderen Seite. Und da war der Körper halt nur so die materielle Maschine, die irgendwie die Organe enthält. Aber das Wichtige, das war eben das Gehirn, das war der Geist, das war die Vernunft. Und die Pädagogik ist ja einfach auch so tief in der Philosophie verwurzelt, historisch. Und dann wurde diese Dichotomie zwischen Geist und Körper wurde dann fortgesetzt von John Locke, von Immanuel Kant. Und dann ist das wiederum in den Rationalismus eingeflossen. Das heißt, immer dieses Thema, ja, der Mensch ist ein Mensch, ist ein Wesen mit Vernunft. Und das ist so das, was den Mensch ja auch, was man immer so sagt, von Tieren oder so unterscheidet. Und ich glaube, dass das wirklich auch so das Thema ist, dass wir ein so jahrhundertelanges Erbe mit uns rumschleppen, wo es gar nicht um den Körper geht und wo man wirklich nur sagt, wir müssen möglichst stillsetzen, dass wir uns möglichst gut konzentrieren können, um dann möglichst gute Ergebnisse zu erbringen. Und ich glaube, dass deswegen auch dieses sich blamieren kommt, weil ich mich in einer ganz anderen Art und Weise zeigen muss, weil ich nicht nur meinen Geist zeigen muss, wo man irgendwie weiß, okay, in der Schule und im Studium geht's halt darum, dass ich meinen Geist zeigen muss, sondern ich muss auch meinen Körper zeigen. Und ich muss etwas machen, was ich normalerweise nur im Privaten mache. Also ich meine, ich kenne da überhaupt keine Zahlen zu, aber es gibt ja viele Studierende, die in ihrer Freizeit Sport treiben, die ins Fitnessstudio gehen oder so. Aber es ist halt ganz klar, dass wir hier eine Trennung haben zwischen der Hochschule, wo ich sitze, wo ich dieses, wie es im Fachbegriff auch genannt wird, sedentäre Verhalten zeige. Also ich bin wach und trotzdem tut mein Körper nichts, sondern nur mein Geist. Und dem Privaten. Und ich glaube, dass diese Vermischung auch nochmal so ein Problem einfach ist.
Und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, gerade im Bereich Hochschule geht das ja auch darüber hinaus. Also mein Eindruck ist zum Beispiel, als Arbeitszeit gilt wirklich nur das, wo ich am Schreibtisch sitze. Wenn ich mit KollegInnen eine Besprechung beim Spazierengehen machen würde, wirkt das immer so ein bisschen wie Freizeit, wie privat, obwohl die Themen ja die gleichen sind, wie wenn wir uns im Zoom-Meeting treffen. Das ist auch immer so mein Eindruck. Ich kann mich davon gar nicht so richtig frei machen, obwohl mich das doch stört, weil ich immer denke, ja, also am Computer sitzen ja schon genug und irgendwo müsste man ja auch als Forschender, als Arbeitender die Bewegung irgendwie in den Alltag integriert kriegen. Deswegen ist mein Eindruck, es ist tatsächlich kulturell, gerade in Hochschulen, in Schule mag das auch so sein, noch mal größer verankert. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, dass du das gerade so ein bisschen aufdröselst, woran das liegen kann. Was sind denn so konkrete Vorschläge, wie man Bewegung gut in die Lehre integrieren kann? Da hast du ja auch so ein, zwei Beispiele mit aufgeschrieben schon. Vielleicht können wir dazu jetzt mal kommen. Was kann ich machen? Ich habe eine Lehrveranstaltung, 30 Studierende. Meine PowerPoint-Folien stehen eigentlich. Die Texte, die sie lesen sollen, haben sie auch. Was mache ich denn jetzt?
Also das, was mich ja so angefixt hat für das Thema, das war das Heidelberger Modell der bewegten Lehre von Robert Rupp und anderen. Und bei denen finde ich gerade das Tolle, dass sie, also ihr Ziel ist es, eine, ich zitiere, eine stärkere Menschgemäßheit in der Lehre anzubahnen. Allein das ist ja schon spannend. Und sie sagen eben, dass man das Ganze, wenn möglich, immer lernzeitwahrend gestalten sollte. Weil, das ist ja auch nochmal ein Vorurteil, das Thema meine heilige Seminarzeit. Und wenn ich da jetzt Bewegungspausen integriere, und wenn man das konsequent machen würde, müsste man wirklich so, also die Studienlage ist so, dass wir eigentlich alle 10 bis 15 Minuten einen Haltungswechsel brauchen. Und wenn ich das mache, dann habe ich ja gar keine Zeit mehr für meinen wichtigen Inhalt. Und deswegen schlagen die Heidelberger eben vor, das ganze Lernzeitwahren zu machen. Das heißt, dass Bewegen und Lernen gleichzeitig funktionieren. Und auch da gibt es eben Studien, die wirklich zeigen, dass diese Bewegungspausen, also wir machen Lehre, wir machen Inhalt und dann machen wir die Pause. Das ist ja auch wieder sehr diese starke Trennung zwischen Geist und Körper. Also erst aktivieren wir den Geist und dann den Körper. Und dass das auch gar nicht so nachhaltig ist, wie wenn ich das Ganze wirklich integriert mache. Und genau, und das sind dann auch hier schon wirklich kleine und niederschwellige Punkte, die man umsetzen kann. Was ich zum Beispiel in Seminaren immer mache, die ich in Präsenz mache, ist, dass ich einen Tisch im Voraus gestalte, der ganz an der Wand steht, weg von den Tischen der Studierenden, wo die ganzen Materialien abliegen, also sowohl Stifte als auch Moderationskarten als auch Arbeitsblätter etc. Und wenn wir dann im Seminar das entsprechende Material brauchen, dann fordere ich die Studierenden dazu auf, aufzustehen und sich das Material zu holen. Und das ist dann irgendwie immer schon so der Running Gag in Seminaren, weil ich dann immer sage, niemand bringt für seine Nebensitzerinnen und Nebensitzer was mit, sondern jeder und jede muss selbst aufstehen, wenn es natürlich ihm und ihr möglich ist. Und dann ist es auch immer so, dass dann die Studierenden sagen, oh, jetzt habe ich das für XY mitgebracht, das darf ich ja gar nicht. Und dann nochmal zurückgehen, um das wieder hinzulegen, dass der Nebensitzer oder die Nebensitzerin das irgendwie auch selbst holt. Also wirklich so sehr niederschwellig. Ansonsten, das Thema, was du gerade, Franz, angesprochen hast mit dem Spazierengehen, das versuche ich auch zu integrieren. Also wann immer es möglich ist, wird eben ein Austausch zur Zeit oder so, wird dann nicht im Sitzen gemacht, sondern bitte gehen Sie einmal eine Runde um den Block und diskutieren Sie über Thema XY. Dann sowas wie soziometrische Verfahren. Also das ist ja so eine beliebte Vorstellungsmethode, aber kann man ja auch zu anderen für Diskussionen gut einsetzen, indem man sagt, irgendwie alle, die der Meinung X sind, stellen sich in die Ecke, alle, die der Meinung Y sind, stellen sich in die Ecke, oder man lässt Studierende sich auf einem Strahl, auf einem imaginären Strahl aufstellen. Auch das funktioniert gut. Was ich auch machen kann, ist, dass wenn ich Gruppenarbeiten habe, dann hänge ich Flipcharts an die Wand und die Studierenden sollen dann in der Gruppe stehen und währenddessen dann die Flipcharts füllen, oder ich hänge im Voraus Flipcharts an die Wand und es gibt irgendwie so ein Gallery Walk, wo die Studierenden sich im Gehen die Sachen anschauen. Ein bisschen schwieriger ist es natürlich, wenn ich Online-Lehre mache. Die meisten Seminare, die ich für Lehrende mache im Bereich KI und wissenschaftliches Arbeiten, sind natürlich auch dem Gegenstand geschuldet Online-Veranstaltungen. Und da mache ich es eben so, dass ich, wie gesagt, im Voraus diesen One-Pager rumschicke, um darauf erstmal so zu primen, dass ich eben sage, okay, Bewegung spielt eine Rolle. Und ich habe ja einfach in meinen Seminaren immer wieder kurze Inputs. Also nicht mehr als 10 Minuten, aber kurze Inputs. Und vor dem Input sage ich immer, schalten Sie doch jetzt Ihre Kamera aus und während ich Ihnen jetzt einen Input gebe, machen Sie was anderes, stehen Sie auf, gehen Sie einmal umher, hüpfen Sie auf der Stelle. Wenn Sie im Homeoffice sind, können Sie auch Hampelmänner machen, wenn es Sie glücklich macht. Aber bewegen Sie sich einfach. Also, dass ich irgendwie das versuche zu integrieren, dass wenn ich längere Phasen habe, wo es um den Austausch zu zweit geht, dass ich dann beispielsweise auch sage, wenn Sie das wollen, wenn das für Sie in Ordnung ist, tauschen Sie doch in Ihrer Breakout-Session kurz Ihre Handynummer aus, gehen Sie aus dem Meeting raus, ziehen Sie sich an, machen Sie einen kurzen Spaziergang und reden Sie währenddessen mit den anderen Personen. Also so kann man das eben ganz einfach machen. Und da finde ich eben von dem Heidelberger Modell auch so schön, dass sie wirklich sagen, so die beste Aktivität, also die beste körperliche Aktivität ist immer die nächste. Also dass es wirklich so um den Wechsel geht. Und es geht auch gar nicht darum, dass man das übertreiben muss, sondern wirklich um die Abwechslung. Und der letzte Punkt noch an der Stelle, da sind wir natürlich wieder bei einem ganz anderen Thema, wo ihr, glaube ich, im Podcast auch schon was zu hattet, ist das Thema, wir sind halt leider momentan noch so, dass unsere Seminarräume das Thema bewegte Lehre auch gar nicht zulassen. Also ich meine, wenn Hochschulen in Seminarräumen Stehpulte haben, ist das ja immer was sehr Innovatives, also was sehr Außergewöhnliches, etwas, worauf man hinweist, weil es halt nicht der Default Case ist. Und wenn es das einfach geben würde, dann wäre das Ganze ja viel, viel einfacher. Also dadurch, dass das Thema für mich einfach so wichtig geworden ist, mache ich auch zu Hause, ich mache immer eine halbe Stunde stehend arbeiten, eine halbe Stunde sitzend, da habe ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Wenn das im Büro habe ich den nicht und die Studierenden in den Seminarräumen haben das auch nicht, sodass natürlich dann oft dadurch das Ganze limitiert ist, weil ich halt nicht sagen kann, die nächste Gruppenarbeit, wo ihr ganz viel schreiben müsst, machen wir im Stehen, weil es natürlich schwierig ist, wenn es nicht das entsprechende Mobiliar gibt.
Ja, vielen Dank, Isabella. Ich finde das sehr konkret, was auch alle, also ich glaube, jeder oder jede, die zuhört, kann sich da so ein, zwei Aspekte schon mal rauspicken, die auch leicht umsetzbar sind. Ich habe noch so einen ganz kleinen Knoten quasi im Kopf, um das wirklich strukturell auch umzusetzen. Und zwar habe ich, also diese Argumente mit alle 10 bis 15 Minuten Haltungswechsel kann ich total nachvollziehen. Gleichzeitig habe ich auch noch im Hinterkopf diese ganzen Forschung zu Flow-Momenten. Und gerade im wissenschaftlichen Arbeiten geht es ja auch darum, mal länger einen Gedanken durchdenken, den im wahrsten Sinne des Wortes auszubuchstabieren, Argument nach Argument, logischer Aufbau, Stringenz. Und da sagt man ja auch, da kenne ich jetzt nicht die empirische Lage, aber ich meine auch sowas wie nach vielleicht sogar der gleichen Zahl, nach 10 Minuten sich wirklich auf etwas konzentrieren, kann es passieren, dass ich da wirklich so stark drin bin, quasi, dass eine Eigendynamik entwickelt und ich dann vielleicht auch für eine längere Zeit mich dem widme. Vielleicht aber auch nicht zu lang. Also irgendwann nach 50 Minuten, glaube ich, ist dann auch wieder Pause. Aber wenn ich jetzt auch an das eigene Schreiben, an der Promotion denke, wenn ich da jetzt alle 10 bis 15 Minuten aufstehe und was anderes mache oder die Haltung wechsle, dann hätte ich vielleicht wüsste ich nicht, wie ich den Theorieteil schreibe, wo ich ja durchaus mal auf 2 Seiten echt mal einen größeren Gedanken darlegen muss und auch wirklich sehr konzentriert mit Quellen arbeite etc. Wie kriege ich das noch zusammen gedacht? Also gerade passt es ja eben auch, dass du im Bereich wissenschaftlichen Schreiben so viel Ahnung hast. Wie kriege ich das zusammen? Also ich muss mich länger doch auf etwas einrichten, auch länger an etwas arbeiten, länger an etwas schreiben und länger etwas ausarbeiten. Gleichzeitig will ich mich kurzfristig immer mal wieder bewegen. Wie kriege ich das noch zusammen? Also was macht meine Tastatur? Welche Rolle spielt meine Tastatur quasi bei diesen 10 bis 15 Minuten Haltungswechsel?
Jetzt gar nicht, ob ich das so ganz endgültig auflösen kann, aber das eine ist ja definitiv, dass es ja auch nicht dogmatisch gesehen werden sollte. Ne? Ich meine, wenn ich mich nur darauf konzentriere, meine Haltung zu wechseln, ist ja auch schwierig. Also ich glaube, so darum geht's nicht und kann es auch gar nicht gehen. Ich finde, aber ich glaube, da gehe ich jetzt vielleicht nochmal so einen Schritt weiter, aber so in das andere Thema oder in das Thema, was so mein Thema überhaupt ist und mich beschäftigt, ist das Thema KI-Tools. Und ich glaube, dass dadurch wir die Punkte ganz gut zusammenbringen können. Auf der einen Seite ist natürlich das Thema KI-Tools so, okay, es geht wieder um den Kopf und wieder am Computer sitzen und okay, wo kommt da Bewegung rein? Und auf der anderen Seite, wenn ich mir immer so die aktuellen Nachrichten in der KI, in der generative KI-Welt durchlese, dann merke ich, dass ganz viel in Richtung gar nicht mehr Schreiben geht, sondern vielmehr in Richtung Sprache, Sprachsteuer, also gesprochene Sprache. Und das beschäftigt mich gerade auf einer anderen Ebene natürlich mit der Frage, wohin geht das wissenschaftliche Schreiben? Aber wenn wir jetzt bei unserem Thema bleiben, dann ist es so, dass ich das auch super gut verknüpfen kann. Also Ronny, wenn du sagst mit dem Theoriekapitel für die Diss oder so, Ich mache das öfter so, ich bin viel draußen, weil ich einen Hund habe und der immer wieder raus muss. Und ich mache mir dann AirPods rein und nehme mein Handy, wo ChatGPT drauf installiert ist und andere KI-Tools. Und dann plaudere ich mit der KI, während ich spazieren gehe. Und versuche so über diesen Dialog mit der KI wirklich an Ideen zu kommen. Und zwar im Gehen, im Spazierengehen. Und wenn wir da jetzt auch nochmal historisch schauen, dann ist das schon in der Antike angelegt bei Aristoteles oder bei Augustinus, die eben auch schon das genutzt haben. Also von der antiken Philosophie gibt es die Formel solvitur ambulando, also beim Gehen gelöst. Und auch andere Philosophen haben schon immer den Wert des Gehens auch betont. Also ich habe hier, wenn ihr vielleicht auch noch einen historischen O-Ton haben wollt, von Jean-Jacques Rousseau, der gesagt hat, ich kann nur beim Gehen nachdenken, bleibe ich stehen, tun dies auch meine Gedanken. Und ich glaube, dass KI-Tools da so ein, also auch einfach aus meiner eigenen Praxis, so ein super gutes Medium sind, um das von der Antike sozusagen wieder aufleben zu lassen. Dieses ich gehe spazieren, ich plaudere mit einem KI-Tool und muss aber nicht Angst haben, dass meine Gedanken dann verloren gehen. Ich kann alles direkt schreiben lassen, also alles wird schriftlich dokumentiert, sodass ich das nachher am Computer wieder habe. Und ich glaube, dass das eine gute Lösung sein kann und bestimmt auch sein wird, wo wir hingehen werden, die das, was du angesprochen hast, Ronny, vielleicht so ein bisschen diese Problemstellung so ein bisschen lösen kann.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und es gibt ja auch andere Medien, die ich ja auch sogar, also ich, das ist ja so produzieren, wo ich quasi Gedanken interagiere mit der KI, aber es gibt natürlich auch andere Formate wie Podcast und dergleichen, die ich ja sogar auch vielleicht sogar theoretische Impulse im Gehen aufgreifen kann. Dann muss ich auch noch einen zweiten Knoten nachfragen. Und zwar ist es bei mir so, die besten Gedanken kamen auch mir immer, also ob die jetzt wirklich super waren oder nicht, aber nach meiner Einschätzung war das hilfreich. Zum Beispiel ewig an der Präsentation gesessen und dann war ich gezwungen, nochmal einkaufen zu gehen. Mhm. Und da kam dann wirklich nochmal ein Gedanke, der irgendwie alles nochmal umgestellt hat im positiven Sinne. Mhm. Das habe ich reflektiert und gedacht, wow, super. Und ab und zu ist man ja gezwungen, jetzt irgendwie nochmal eine knackige Überschrift oder irgendwas innovativ. Manchmal weiß man, jetzt müsste ich doch nochmal um die Ecke denken. Dann gehe ich manchmal raus oder erledige etwas oder gehe joggen und dann kommt, wenn es bewusst ist, kommt manchmal gar nichts. Also es ist immer dann, wenn ich dachte, oh Mist, es muss fertig werden und jetzt muss ich auch noch raus. Ich würde am liebsten hier noch 3 Stunden am Schreibtisch sitzen. Und dann hat das irgendwie die Produktivitätsschub enorm dem geholfen. Aber immer, wenn ich es mal bewusst gemacht habe mit, ach Mensch, jetzt hier nochmal eine gute Strukturierung für das folgende Kapitel, komme ich jetzt nicht drauf, gehe ich raus, kam meist gar nichts. Also wie ist das? Hast du da irgendwie eine Erklärung für, wie das sein kann, dass manchmal eher durch Zufälle Bewegung genau das im darstellt, was du sagst, nämlich quasi beim Gehen werden Dinge gelöst. Kann ich das auch irgendwann steuern oder kann ich das auch vielleicht mich ein bisschen besser kennenlernen, um sowas vielleicht auch systematischer zu machen, wenn ich quasi etwas lösen muss, wann ich wie wohin gehe? Oder überlasse ich das den Zufall? Oder brauche ich einen Hund?
Hund ist auf jeden Fall immer gut. Gute Frage. Ich muss mal kurz nachdenken. Aber ich glaube, darauf kann ich dir keine Antwort geben.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich werde es auch selber wahrscheinlich nie erfahren.
Ich habe gerade nebenbei geguckt. Ich bin der Meinung, ich habe mal einen Podcast Smarter Leben gehört. Da war das, also in einer dieser Folgen war das eingebaut. So dieses, wir brauchen zum Kreativsein auch die Entspannung. Wir können die Dinge nicht zerdenken und dieses Mal abgelenkt sein sorgt dann dafür, dass wir das hinbekommen. Aber ich glaube, es gibt keine Folge, die so hieß. Also ich habe gerade das letzte Jahr nochmal überflogen. Ich finde das nicht wieder. Das heißt, ich kann das jetzt auch nicht auf der Tonspur sagen. Genau. Aber vielleicht für dich, Ronny.
Aber ich hätte was anderes, nämlich einfach, wie wir unsere Arbeitsplätze gestalten, quasi was wir da machen können. Ja, das passt ganz gut mit eine Beobachtung, die ich auch die ganze Zeit mit mir trage, nämlich, dass ich es absurd finde häufig, dass wir in der Wissenschaft und damit auch an Hochschulen gezwungen sind, sehr, sehr kreativ zu sein, sehr, sehr innovativ zu sein in der Forschung, in der Lehre, teilweise auch in der Verwaltung und gleichzeitig aber da häufig vielleicht nicht in den attraktivsten Gebäuden, nicht an den modernsten, nicht an den lichtdurchflutetsten, nicht an den buntesten Gebäuden und damit auch Räumen quasi sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was kann ich denn tun? Also ich kann die Hochschulressourcenausstattung ja, außer ich bin in der Leitungsfunktion, aber auch selbst da kann ich es nur begrenzt steuern. Den Hochschulbau, das ist ein dickes Brett. Wir haben einfach unsere langen Flure, da haben wir Einzel- oder Doppel- oder Drei-Personen-Büros. Da habe ich meinen Schreibtisch, da kann ich noch ein Poster aufhängen, habe da einen Bildschirm. Und was gibt es da auch da was du empfehlen kannst fürs Büro oder vielleicht auch zu Hause, wo ich vielleicht so ein bisschen mehr Kreativität und auch vielleicht ja auch so ein bisschen Notwendigkeit für Bewegung reinbringen kann, um so ein bisschen wegzukommen von diesem eigentlich ja kontraintuitiven super Innovation, super Kreativität, aber einfach die Ausstattung, die nicht dazu einlädt. Also wenn man über die Flure geht, strahlt das jetzt nicht Kreativität aus. Hast du da ein paar Tipps, die man auch persönlich umsetzen kann?
Ja, auch hier wieder nur kleine Sachen, aber ich glaube, es sind halt die, weil wir diese Limitationen haben, sowas wie, ich nehme mir immer nur eine halbe Flasche Wasser aus der Küche im Büro und der Weg von meinem Büro zur Küche ist recht lang und ich habe aber auch Durst, ich trinke viel, das heißt, ich muss da irgendwie öfter aufstehen. Ansonsten ist es bei uns, also muss ich sagen, lebe ich in einer ganz komfortablen Situation, denn seit wir eben den Hochschulsport bei uns integriert haben, wird von uns auch das Thema Bewegung stärker gesehen. Und es ist bei uns inzwischen ja noch nicht komplett gang und gäbe, aber doch eigentlich normal, dass man sich auch für ein Walk and Talk verabredet mit Kolleginnen und Kollegen, um eben bei einem Spaziergang Besprechungen abzuhalten. Oder dass wir in Besprechungen, wenn wir also Teambesprechungen haben, mit mehreren Leuten in einem Raum sind, dann ist es total normal, dass immer wieder Leute aufstehen und im Raum hin und her gehen. Was vielleicht für andere irritierend ist. Ich merke, dass wenn ich dann in anderen Kontexten in Meetings sitze oder in Fortbildungen sitze, dass die Leute dann so irritiert schauen, warum jetzt ich da stehe oder durch den Raum gehe. Das ganz komisch finden. Aber ich glaube, das sind so kleine Sachen, also wo wir auch wieder auf der Ebene der das Mindset sozusagen der Haltung sind. Und so kann ich eben auch sagen, okay, wenn ich mal im Büro bin und ich habe eben nur mein Arbeitsplatz, mein Schreibtisch, der zum Beispiel nicht höhenverstellbar ist, kann ich es trotzdem so machen über Lösungen wie das Wasser nicht so voll machen. Oder ich stelle mir, wenn ich im Büro bin, auch immer einen Timer auf 30 Minuten und nach 30 Minuten stehe ich einmal auf. Und sei es nur, dass ich mich einmal ins Büro stelle, mich einmal kurz ein bisschen dehne. Also ja, ich glaube, das sind einfach so ganz niederschwellige Lösungen, die wir halt gerade noch machen müssen, solange wir noch nicht die entsprechenden Ausstattungen haben. Und der letzte Punkt, das habe ich auch schon erwähnt, aber ich möchte es vielleicht auch nochmal expliziter sagen, das Thema diese Walk and Talks, diese Spaziergänge. Also auch da habe ich jetzt auch bei meiner Vorbereitung nochmal gesehen, es gibt wirklich Studien, die zeigen, wie unglaublich effektiv es ist, wie unglaublich es gut es tut, also draußen zu sein und zu spazieren. Ich bin keine Neurowissenschaftlerin, von daher kann ich das jetzt nicht entsprechend schön erklären, aber es gibt eben entsprechende Metastudien auch, die zeigen, dass je mehr Zeit ich draußen verbringe im Gehen, desto mehr graue Substanz bildet sich in meinem Gehirn, die wiederum wichtig ist für Lernprozesse. Und da auch das Thema wirklich des Spazierengehens, also es konnte auch gezeigt werden, dass Fahrradfahren, obwohl das auch draußen stattfindet, längst nicht in dem Bereich so effektiv ist, wie wirklich das Gehen. Und wir alle haben außerhalb unseres Büros eine Landschaft, ob die schön ist oder nicht, ist egal, aber wir sind draußen und ja, haben da die entsprechenden Einflüsse.
Das klingt ein bisschen so, als ginge es tatsächlich um seichte Bewegung. Also als wäre jetzt auch, also ich bin auch jemand, der gerne dann mal übertreibt. Also es bringt jetzt quasi, so verstehe ich das, nichts, irgendwie richtig hart Sport beim Lernen zu machen. Nee. So, dass nicht je doller der Sport, desto besser lerne ich, sondern es geht um eine gute Kombination von Lernen und Bewegung. Das habe ich nicht verstanden.
Genau.
Okay. Ich habe noch eine Frage, die führt so ein bisschen zurück an den Anfang, aber da wollte ich vorhin nicht einhaken. Aber du hast gesagt, du gibst diesen One-Pager raus und deinen Lernenden, ob das jetzt andere Lehrende sind oder Studierende, sozusagen aufzuzeigen, warum das wichtig ist. Das machst du ja hier in dem Gespräch auch. Und wir haben ja dann auch sofort viele Anknüpfungspunkte für uns gefunden, warum wir das eigentlich auch so machen und an vielen Stellen vermissen. Und mich würde noch interessieren, weil ich das auch von anderen Themen kenne, dass Studierende quasi mit transportiert bekommen müssen, warum wir etwas wie tun. Mhm. Nicht nur, dass wir etwas tun, also es hilft nicht nur Bewegung zu integrieren den Studierenden gegenüber oder Peer-Interaktion oder andere Formen, sondern wir müssen ihnen auch erklären, dass das wichtig ist fürs Lernen. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, hilft das? Also sind die kritischen Stimmen tatsächlich weniger, wenn sie diesen One-Pager bekommen oder wenn sie es einmal erlebt haben? Also was sind vielleicht so Momente auch, wo du sagst, dann wird es einfacher, die Menschen, egal ob sie Lehrende oder Lernende sind, davon zu überzeugen? Oder es ist mit der Zeit, nimmt das einfach ab, die Gegenwehr. Freuen die sich auch am Ende, dass sie sich bewegt haben?
Also erstmal würde ich sagen, es hat auch viel damit zu tun, was dann die Peers machen. Und wenn dann eben der ganze Kurs aufsteht, um sich die Arbeit weiterzuholen, dann kann man dann noch einmal schmunzeln. Lachen tut auch gut. Und dann hat es sich aber so eingespielt sozusagen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich der, den du gesagt hast, dieses Thema einmal deutlich zu machen, warum das wichtig ist. Ich sage dann immer zu den Studierenden, okay, jetzt habt ihr das Gefühl, es geht nur um euer Gehirn, um euer Denken, aber um den Körper geht es irgendwie nicht. Aber man sagt ja auch immer so, ich habe einen Körper, aber wir haben keine Körper, sondern wir sind Körper. Und ich sage, jetzt geht's um euch, um sie als Komplettes, als Ganzes. Das möchte ich eben machen. Und ich benenne dann auch immer noch die gesundheitsförderlichen Aspekte, beziehungsweise mache das Ganze immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so pädagogisch wertvoll ist, aber auch so ein bisschen über die Abschreckungsvariante, weil es einfach Studien gibt, die zeigen, dass dieses sedentäre Verhalten, also dieses ich bin wach und trotzdem tut mein Körper nichts, dass das Risiko für so typische Gesellschaftskrankheiten wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Typ 2 Diabetes und so, dass das wirklich das signifikant erhöht und dass das Risiko dafür, daran zu erkranken, ab einer täglichen Sitzzeit von 6 bis 8 Stunden ansteigt. Und dann sage ich, okay, überlegt jetzt mal, wie viel habt ihr heute schon gesessen, wie viel werdet ihr noch sitzen und möchtet ihr nicht vielleicht auch dadurch jetzt in eure Gesundheit investieren, also so ein bisschen auf der appellativen, suggestiven Ebene. Und dann habe ich das Gefühl, dass es dann, wenn das zum einen ist und zum anderen eben nicht dieses oh je, ich muss mich lächerlich machen, indem ich einen Hampelmann mache, dass das dann wirklich auch gut funktioniert. Und dass ich dann noch sage, okay, wenn Sie das jetzt schon sich bewegen, müssen Sie vielleicht heute Abend nicht mehr so lange ins Fitnessstudio, sondern haben jetzt schon das eingebracht und Sie lernen die Inhalte besser, müssen sich also zu Hause weniger hinsetzen, auch da ja wieder ne, die Begrifflichkeit, um das dann später zu lernen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, wir haben eine unfassbar lang, aber positive To-Do-Liste, wenn wir diesen Podcast gehört haben. Also etwas, was vielleicht sogar Spaß macht, zu verändern. Gleichzeitig gibt es ja auch theoretische Konstrukte wie sowas wie die Praxistheorie im Sinne zum Beispiel von Bourdieu, der sagt, dass Routinen einfach unseren Alltag prägen und das Schlechte und Gute zugleich ist. Die Routinen sind sehr fest, aber auch die sind ja irgendwann mal eingezogen und lassen sich entsprechend ja auch verändern. Und wenn wir die verändern, dann sind die auch sehr stabil tatsächlich. Also sowas wie alle 30 Minuten mal aufstehen, vielleicht braucht man am Anfang Timer. Ich bin davon überzeugt, irgendwann braucht man den wahrscheinlich gar nicht mehr. Da gibt es eine innere Uhr, die das macht. Also das stimmt einen optimistisch, wenn man sich so ein bisschen auch theoretisch mit Routinen beschäftigt. Stimmt mich immer optimistisch, die kann man verändern. Es dauert nur, es braucht einen langen Atem. Ich würde für mich nochmal meine ganz persönliche Zusammenfassung, einfach nur, was ich mitnehme und quasi nochmal schildern, weil ich es unfassbar spannend finde. Also ich glaube, wir sind alle mit so von so einem leicht schlechten Gewissen ja geplagt. Wir lesen ja ständig sowas wie Sitzen ist das neue Rauchen. Und niemand würde sagen in der klassischen Wissensarbeit, Schreibtischarbeit, Mensch, nee, Bewegung habe ich genug. Also da trifft man, glaube ich, relativ wenig. Das heißt, du hast ein wunderbares Einfallstor, aber es gibt eben gerade im Kontext von Hochschule und Lernen und Lehren und auch Schreiben und diesen Prozessen einfach auch Vorurteile, Vorbehalte. Und es ist, glaube ich, einfach erstmal ungewohnt, wenn jemand im Raum aufsteht, im Meeting und sich bewegt. Aber ich glaube, das lässt sich verändern. Ich würde mal als positives Beispiel diese Stehschreibtische nehmen. Ich glaube, vor 5 bis 6 Jahren wäre man komisch angeguckt worden, wenn man sagt, das brauche ich. Da müsste man wirklich wahrscheinlich ein, so kenne ich das auch noch, ärztliches Attest haben, um das zu bekommen. Mittlerweile ist es schon fast, also es gab bei uns mal eine Abfrage am Institut, wer will sowas? Und da war schon fast normativer Druck, dass es cool ist, jetzt sowas zu haben. Ich war immer so kostensparend und dachte, oh Gott, ich will niemand zur Last fallen. Ich bewege mich anders. Aber das kann sich schon positiv verändern. Also es gibt ja viele Gründe, dass wir das verändern können. Aber es braucht so Stimmen wie dich, die das ja immer auch nochmal stark machen und vielleicht sogar in der Wissenschaft auch empirisch belegen. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem Kontext, in dem wir quasi sind. Ich habe auch jetzt gelernt, lieber kleine Bewegungen, kleine Pausen, mal ein kleiner Spaziergang über den Flur quasi. Mein früherer Chef hat immer quasi ganz viel Kaffee getrunken, um möglichst viel sich zu bewegen. Ob das dann die gute Lösung ist, weiß ich nicht, aber zumindest hat es ihm geholfen, ins Gespräch zu kommen. Das ist ja auch noch ein positiver Effekt. Wir bewegen uns ja nicht nur allein, sondern vielleicht auch ein paar Zufallsbegegnungen auf dem Campus, auf dem Institutsflur. Das kann ja auch nochmal Kreativität fördern. Und ich persönlich freue mich, zum Beispiel heute Nachmittag fahre ich mit dem Fahrrad zur Hochschule und habe dort eine Besprechung. Aber ich nehme trotzdem mit, dass das nicht reicht. Ich stelle mein Fahrrad vielleicht ein bisschen weiter weg und laufe noch ein paar Meter, weil Laufen tatsächlich scheinbar viel wirkungsvoller ist. Und frag nicht, ob wir noch die letzten 15 Minuten so als Wrap-up nicht da sitzen, die einen räumen schon mal die Kaffeetassen weg, sondern dass wir stattdessen einfach nochmal vielleicht um Block laufen und dann unsere Jacken nehmen und alle nach Hause gehen. Das fände ich ganz spannend. Also ich glaube, man kann sich viel mitnehmen. Und was ich eigentlich absurd finde, wenn wir einen neuen Arbeitsplatz antreten, wir kommen an die Hochschule, haben eine neue Stelle, dann ist es ja häufig absurd, dass wir erstmal hinströmen, den Laptop aufschlagen und erstmal Windows quasi einrichten und Tools einrichten und also auf wir sitzen an irgendeinem Stuhl, auf irgendeinem Stuhl, an irgendeinem Schreibtisch, stellen da maximal noch eine Blumenvase auf und das war's. Also sich viel mehr Gedanken dazu zu machen. Also vielleicht irgendwann mal nach Ostern, nach Weihnachten, nach dem Sommerurlaub einfach mal sich eine Stunde zu nehmen und mit einer Distanz sein Arbeitsumfeld anzugucken quasi. Und da hast du ja super Tipps gegeben, was man da auch verändern kann, auch mit wenig Ressourcen, die sind natürlich begrenzt. Aber am Ende empfehlen wir, glaube ich, schon nochmal, sich da zu schlau zu machen. Also wir werden ja deinen Blogartikel dazu gegen die Stillsitzlehre hier verlinken und das bezieht sich nicht nur auf Lehre, sondern auch generell, wie wir arbeiten, schreiben, denken, kreativ sind und am Ende müssen das, glaube ich, alle für sich selber quasi klären, aber es gilt auch das, was du ja hier machst, Gutes tun, drüber reden, eigentlich quasi der Satz, sich bewegen und drüber reden. Ich glaube, das hilft schon, um auch so an diesem Tabu, diesem Schambehafteten vielleicht auch ein bisschen dran zu rütteln, sonst wird man nur komisch angeguckt. Also ich nehme tatsächlich, ich glaube sogar ganz praktisch, aus dieser Folge so viel mit wie aus keiner anderen. Ich weiß nicht, Franz, wirst du noch was verändern oder bist du bereits massiv in Bewegung?
Also im Arbeitsalltag noch was verändern, mal schauen. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist das Thematisieren. Also vielleicht im Team, anderen Leuten sagen, ey, mehr Bewegung ist doch gut. Ich stehe jetzt mal auf, ich brauche mal Bewegung. Also das einfach mal zu thematisieren und wenn jemand Nachfragen hat, schicke ich entweder den One-Pager von Isabella oder den Link zu dieser Podcast-Folge und sage, hört euch beim Gehen an. Geht eine Runde spazieren, hört diesen Podcast und ab dann bewegen wir uns im Institut mehr. Ansonsten bin ich, glaube ich, schon relativ fix. Also ich gehe auch viel trinken holen. Ich gehe in den dritten Stock immer zu Fuß, auch wenn der Rest des Teams Fahrstuhl fährt. Die Mensa ist bei uns über die Straße. Da geht schon ein bisschen was und im Homeoffice gehe ich auch gerne mal nur 5 Minuten Seil springen oder aufs Trampolin meiner Tochter. Das sind schon auch Sachen, die gerade so zwischen so einem ganz langen Konferenztag von Videocall zu Videocall echt super sind. Isabella geht auch Seil springen.
Das nicht, aber ich wollte da noch sagen, das ist nämlich auch nochmal so ein Thema, was du sagst, Meeting-Marathons, ne? Also es tut mir leid, dass ich dich jetzt einmal unterbrochen habe, aber da habe ich das Gefühl, da muss ich unbedingt noch was sagen. Weil das ja auch so ist, von wann bis wann haben wir Meetings? Wir haben von 10 bis 11, von 11 bis 12, von 12 bis 1. Und da ist es schon eine total effiziente Praktik. Und ich will das bei uns jetzt auch im Team umsetzen. Und das ist mir auch so wirklich ein Herzensanliegen, dass wir unsere Meetings für eine Dreiviertelstunde terminieren. Ich meine, wir haben sowieso dieses Prinzip, dass wir die Zeit, die wir ansetzen für etwas, auch füllen, also dieses Parkinson'sche Gesetz. Und wenn ich nur eine Dreiviertelstunde ansetze fürs Meeting, schaffen wir es auch in einer Dreiviertelstunde. Und dann habe ich nämlich nochmal eine Viertelstunde Zeit bis zum nächsten Meeting, das zur vollen Stunde beginnt, und kann da nochmal kurz aufstehen, irgendetwas machen, auf dem Trampolin springen, Seil hüpfen oder was auch immer. Aber ich habe einfach nochmal diese Pause. Also auch das, so ganz kleine Stellschrauben, die aber, glaube ich, sehr effektiv sind.
Das nehme ich als abschließenden Tipp auch noch mit. Ich kürze unsere Meetings und unsere Podcast-Folgen mit Ronny, weil wir haben uns auch gar nicht bewegt. Alle drei jetzt, wie wir hier sitzen, sind sitzen geblieben. Ich hoffe, alle, die uns zuhören, hören uns beim Laufen, Spazierengehen, Spülmaschine ausräumen oder sonstigen und sitzen nicht still auf ihrem Tisch, auf ihrem Stuhl und gucken ins Leere. Genau, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Isabella, und ich freue mich, dass wir dieses Thema auch jetzt immer ein bisschen in die weite Welt sozusagen bei unseren vielen Zuhörenden tragen konnten, weil ich glaube, es ist tatsächlich schöner mit mehr Bewegung. Deswegen vielen Dank, dass du uns den Impuls gegeben hast, dass du das Thema so aufgegriffen hast, aufbauend natürlich auch Vorarbeiten von anderen. Und dann hoffe ich, wir bewegen uns heute alle noch draußen ein bisschen. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, aber hier kommt so ein bisschen die Sonne raus.
Ja, auch. Und der Hund muss so oder so raus.
Vielen, vielen Dank und bis bald.
Ich danke euch ganz, ganz herzlich und bis dann.
Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community-Werbeblog. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommen von Stefan Fischer.